Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich vergnüge mich seit 10, 11 Jahren damit, montagsabends für Sie solche Vortragsreihen hier im Studium Generale der Hochschule Konstanz zu organisieren. Wir sind mittlerweile in der 20. Folge. Und falls es Sie interessiert, was bisher geschah, so können Sie das nachhören, wenn Sie ins Internet gehen, auf die Seiten der Hochschule Konstanz. Dann werden Sie, so rund 200, 250 Vorträge in Ton dokumentiert finden. Die können Sie sich anhören, runterladen, mitnehmen, Ihre Einschlafphasen verkürzen, wenn Sie es denn unter dem Kopfhörer hören wollen oder Zugreisen verschönern, was auch immer. Da ist sicherlich das eine und andere Spannende dabei. In diesem Semester haben wir uns der Gesellschafts- und der Kulturkritik, der Zeitkritik verschrieben. Diese Wirtschaft tötet ist übrigens ein Zitat. Und ich muss es immer wieder einräumen, zu meiner großen Schande nicht, wie hier auf diesen schönen Faltkärtchen geschrieben ist, aus einer Schrift namens Engeli Gaudii, sondern Evangelii Gaudium, kleiner Unterschied. Diese Schrift stammt von Papst Franziskus. Es war sein erstes apostolisches Schreiben 2013. Und wenn Sie diese Datei, die Sie kostenlos auch im Internet finden, herunterladen und lesen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Satz, dieses Zitat, diese Wirtschaft tötet, noch eines der relativ gemäßigten in dem Kontext ist. Also der Papst hat da sehr kräftig die Wirtschaft kritisiert. Letzte Woche haben wir zumindest eine Kritik der Wirtschaftswissenschaften hier vorgetragen bekommen von Klaus Kornwachs. Heute wird es nicht im Kern um Wirtschaft gehen, aber doch um einen Zweig aus der Wirtschaft. Wir haben es heute mit Gestaltung zu tun, mit Design. Und wir haben zu Gast, ich glaube zum zweiten Mal, Frau Dr. Julia Mehr. Sie kommt aus Berlin zu uns, und zwar von der Humboldt-Universität, wo sie im Exzellenzcluster Bildwissen Gestaltung arbeitet und forscht. Frau Mehr hat studiert in Wuppertal an der Bergischen Universität Wuppertal Kommunikationsdesign und Kunst- und Designgeschichte und ich glaube ein bisschen Philosophie war auch noch im Spiel, so eine Ahnung. Und hat sich, was für Designerinnen ja noch nicht ganz so üblich ist, tatsächlich dann mit einer Promotion auseinandergesetzt und einen Doktortitel im Design, in Designgeschichte erworben. Heute wird es in Ihrem Vortrag gehen um Kritik an der Gestaltung, Kritik durch Gestaltung und so weiter. Wir sind gespannt, viel Vergnügen mit dem Vortrag von Frau Mehr.
So, bin ich schon noch nicht, ne? Doch? Hört man mich gut? Sehr schön. Gut, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für das.
Da so ganz rüber geschoben.
Ja.
Doch.
Vielleicht ist es. Wuchtiger. Ja. Ich versuche mal ein bisschen lauter zu reden. Reicht das oder ist es immer noch zu leise? Dann tue ich einfach so, als hätte ich kein Mikro um und.
Ich könnte sonst ein Mikro einstellen. Dann müsste sie allerdings immer den Winkel treffen. Bisher hat es immer geklappt, deswegen habe ich es nicht vorher ausprobiert, aber nach dem 300. Vortrag nehme ich gerne solche Verbesserungsvorschläge entgegen.
So.
Wie wär's denn hier?
Ist der an? Auch nicht, ne?
Doch.
Sie doch.
Relativ leise. Okay. Und vielleicht ein bisschen dem entgegen.
Ich habe den hier mal ein bisschen kürzer gemacht. So, ist besser, oder?
Ja.
Sehr gut. Gut. Kann Gestaltung die Gesellschaft verändern? Diese Frage wurde jüngst auf einem Symposium in Berlin aufgeworfen und eine definitive Antwort wurde natürlich nicht gefunden, sondern vielmehr weitergehende und tieferreichende Fragen aufgeworfen. Denn wenn man die Frage stellt, kann Gestaltung die Gesellschaft verändern, muss man natürlich erstmal definieren, was denn Gestaltung überhaupt ist. Im Moment wird der Gestaltungsbegriff gerne sehr weit gefasst. Wir alle sind Gestalter. Das ist durchaus richtig, wenn man Gestaltung als den menschlichen Eingriff in die Natur definiert. Wir alle gestalten unser Leben, die meisten von uns auch ihr selbst, ihre Außenwahrnehmung, ihr Social Network Profil. Wir optimieren Arbeitsläufe und Shoppingrouten. Viele von uns gestalten auch Texte. Selbstverständlich ist auch dieser Vortrag sowohl auf dieser Seite als auch rhetorisch gestaltet. Auch Forschung wird gerne als Gestaltung definiert, was auch richtig sein kann. Natürlich wählt man aus einem Spektrum von Informationen aus und präsentiert dann auch seine Ergebnisse. All das kann man Gestaltung nennen und dann muss man natürlich sagen, natürlich kann Gestaltung die Gesellschaft verändern. Wenn alles, was wir tun, Gestaltung ist, dann ist auch fast alles, was passiert, das Resultat von Gestaltung. Auch der Begriff Design wird gerne auf sehr breite Bereiche ausgeweitet. Die Dekoration von Fingernägeln etwa wird Nail Design genannt, das in Form bringen von Haaren Hair Design. Designer rümpfen natürlich die Nase darüber, dass Design hier auf einen Vorgang des Aufhübschens reduziert wird. Viele von Ihnen haben vielleicht auch schon den Begriff Design Thinking gehört. Da wird Design nicht auf eine ästhetische Aufwertung reduziert, sondern auf eine spezifische Art zu denken. Eine innovations- und umsatzsteigernde Art zu denken übrigens, was wohl einer der wesentlichen Gründe dafür ist, warum das Interesse an der Gestaltung derzeit so hoch ist. Der Begriff Design steht für Kreativität, Innovation, Gewinnsteigerung, für das Schöne und für das Hippe, kurz für alles, was heute als erstrebenswert gilt. Es gab auch mal eine engere Definition von Design, und zwar: Design ist ein industriell hergestelltes Serienprodukt. Damit etwas als Design bezeichnet werden kann, muss es also viele identische Objekte geben, an deren Produktion Maschinen beteiligt sind. Damit ist man den ganzen Nail- und Hair-Design-Kladderadatsch schon mal los, und über diesen Designbegriff lassen sich auch die Grenzen zu Kunst und Handwerk sehr klar ziehen. Gleichwohl ist dieser Designbegriff nicht unproblematisch, denn vieles von dem, was fest im Kanon der Designgeschichte verankert ist, ist streng genommen Handwerk. Die Bauhausleuchte etwa, Sie kennen sie alle, wurde handwerklich hergestellt. Ebenso die meisten anderen Bauhausprodukte. Man könnte die Definition also abändern in: Design ist ein auf industrielle Produktion hin angelegtes Serienprodukt. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit Multiples, also Kunst, die in Auflage produziert wird? Was ist mit Fotografien? Ist das dann alles direkt Design? Oder muss man sagen, Design ist ein auf industrielle Produktion hin angelegtes Serienprodukt, das von jemandem entworfen wurde, der sich selbst als Designer definiert? Einige von Ihnen glauben wahrscheinlich, die Lösung gefunden zu haben und würden gerne reinrufen, Design ist funktional, Design ist zweckgebunden, das unterscheidet Design von allem anderen. Da kann ich nur zurückrufen, vielen Dank, dann definieren Sie mir mal Funktionalität. Vom Regen in die Traufe meint funktional zweckmäßig, und was genau ist dann zweckmäßig? Ist ein Stuhl zweckmäßig, wenn Sie darauf sitzen können? Ist er zweckmäßig, wenn Sie bequem darauf sitzen können? Ist er zweckmäßig, wenn Sie lange auf einem Stuhl vor dem Rechner sitzen können? Wenn Sie darauf bequem in einem Wohnzimmer sitzen können? Ist er gut gestaltet, ist er funktional, wenn er günstig hergestellt ist, ist er funktional, wenn er lange hält, ist er funktional, wenn er Sie erfreut, weil er schön aussieht, wenn er Sie an die Wohnung Ihrer Großmutter erinnert oder an den Moment, ab dem Sie endlich so viel Geld verdient haben, dass Sie ihn sich leisten konnten. In gewisser Weise erfüllt er sogar eine Funktion, wenn sich der Besuch anerkennend zunickt, die hat Geschmack, sobald er den Stuhl erblickt. Also es gibt sehr unterschiedliche Funktionen und die Definition von funktionaler Gestaltung hat sich im Laufe der Designgeschichte mehrfach gewandelt. Die Moderne lobte sich selbst dafür, die Gestaltung von den überbordenden Ornamenten des Historismus befreit und den Entwurf auf Zweckmäßigkeit hin ausgerichtet zu haben. Schlichte, funktionale Objekte waren das Ergebnis. Meist fällt in diesem Zusammenhang der Begriff Bauhaus. Die Postmoderne warf der Moderne genau das vor. Man fand die Objekte langweilig, insbesondere die zugehörige Architektur. Verständlich. Man forderte darum einen komplexeren Funktionsbegriff, der auch die Zeichen- und Symbolfunktion umfassen sollte. Man wollte Dinge gestalten, die sprechen, mit denen wir uns emotional verbunden fühlen können. Ein durchaus guter, nachvollziehbarer Gedanke, aber die Ergebnisse sind leider etwas fragwürdig, wie man an diesen Produkten der Firma Alessi sehen kann. Ich möchte Ihnen da nicht etwas in den Mund legen, aber frage mich doch, ist das die Gestaltung, in der Sie, ist das die Sprache, in der Sie mit Ihren Produkten kommunizieren wollen, oder ist es nicht doch etwas zu laut? Amüsant und vielsagend ist aber übrigens die Tatsache, dass Alessi, also genau diese Firma, die postmoderne Entwürfe vertreibt, auch Objekte von Marianne Brandt wieder aufgelegt hat. Marianne Brandt, eine Ikone des Bauhauses, also der Brutstätte für funktionalistisches, zweckrationales Design. Ich zeige mal ein Bild. Einige von Ihnen können es vielleicht sagen, aber ich finde, die modernen Entwürfe passen sehr gut in das postmoderne Programm. Und finde es sehr interessant, dass zwei angeblich entgegengesetzte Designentwürfe unterschiedliche Ziele zu so ähnlichen Formen führen können. Designhistoriker zu sein ist also gelegentlich knifflig, ebenso die Frage, ob Design eine Form der Gesellschaftskritik sein kann. Der Duden-Eintrag zu Kritik lautet: prüfende Beurteilung und deren Äußerung in entsprechenden Worten. Diese Definition macht es durch die Formulierung Äußerung in entsprechenden Worten eigentlich unmöglich, Objekte auch als Kritik zu verstehen. Andererseits spricht man eben auch von sprechenden Objekten. Man kann also mit etwas gutem Willen auch Artefakte als kritische Äußerung gelten lassen. Gegenstand meines Vortrags sind also nicht nur verbale Äußerungen über Design, sondern auch Objekte, in denen Gestalter eine kritische Haltung zu ihrer jeweiligen Gegenwart eingenommen haben. Diese durchaus disparaten Positionen sind verbunden durch die Frage der Funktionalität, von der Frage, was gestaltete Objekte leisten können und sollten. Welche Stationen stehen Ihnen bevor? Es sind sechs mit etwas zu reißerisch formulierten Headlines. Form follows Function, eine Geschichte voller Missverständnisse. Das Bauhaus über Mythos und Wahrheit. Reklame zur Hebung der Moral, ein Beispiel gestalterischer Selbstüberschätzung. Ulm, Wissenschaft strangulierte Design auf dem Kuhberg, besonders schlimme Überschrift. Radical Design, moderne aus Schaumstoff. Und Greenwashing, immer mehr, aber grüner. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Sie alle kennen diesen Slogan, Form follows Function. Er ist das wohl populärste Exportprodukt der Designtheorie in die Breitenwahrnehmung. Einige von Ihnen kennen vielleicht auch die postmodernen Weiterentwicklungen Form follows Fun, Form follows Fiction, Form follows Fiasco, Form follows Fashion. Aber was genau meint das eigentlich, Form follows Function? Der Satz wird oft zitiert, um Objekte oder Architektur zu beschreiben, die scheinbar auf die Erfüllung ihres Gebrauchswerts, ihrer Funktion reduziert ist. Funktional meint dabei allerdings meist reduzierte Formensprache und nicht unbedingt hohe Zweckmäßigkeit. Ein Haus im Bauhausstil erfüllt das Bedürfnis Wohnen anders, aber nicht unbedingt besser als ein historistischer Altbau. Diese Architektur wird wohl kaum jemand mit Form follows Function beschreiben, diese hingegen schon, obwohl beide mit Blick auf das Wohnen eine ähnlich hohe Funktionalität haben. Sie sehen nur unterschiedlich aus. Der Satz Form follows Function ist heute also eher eine Stilbezeichnung und wird damit deutlich anders ausgelegt oder verwendet, als sein Verfasser das damals vorsah. Der Satz Form follows Function stammt von Louis Sullivan, der 1896 einen Artikel über Hochhäuser verfasste. Solche durchaus ornamentierten Hochhäuser. Wenn Sullivan von Funktion schrieb, meinte er also offenbar nicht die maximale Reduktion der Form. Was aber meinte er dann? Die Worte Form follows Function stehen am Ende der folgenden Passage. Ich lese das mal vor. Der im Flug gleitende Adler, die geöffnete Apfelblüte, das schwer sich abmühende Zugpferd, der majestätische Schwan, die weit ihre Äste breitende Eiche, die ziehenden Wolken oder die strahlende Sonne. Immer folgt die Form der Funktion und das ist das Gesetz. Darin ist erstmal bemerkenswert, dass die Dinge bzw. Lebewesen in der Natur laut Sullivan eine Funktion haben. Wir alle tragen also dazu bei, eine nicht näher definierte Aufgabe zu erfüllen. Sullivans Funktionsbegriff ist allerdings nicht an der Funktionsweise von Maschinen orientiert. Es geht nicht um Effizienz. Der Schwan erfüllt seine Funktion, indem er majestätisch ist und nicht, indem er Algen frisst oder sonst irgendwie zum Biokreislauf beiträgt. Also das Majestätische ist seine Funktion. Ähnlich weit bzw. komplex definiert Sullivan auch die Funktion eines Bürohochhauses. Die Funktion eines Bürohochhauses ist nicht nur, viel Raum auf wenig Fläche zu schaffen. Das Gebäude soll auch, Zitat Sullivan, die ausdrucksvolle Überwindung der nüchternen, finsternen, abstoßenden Verhältnisse sein. Das Bürohochhaus hat also auch eine starke symbolische Funktion. Sullivan hat damit einen geradezu postmodernen Funktionalismusbegriff, der eben nicht nur den Gebrauchswert, viele Menschen auf wenig Platz unterbringen, sondern auch den Symbolwert, das Zeichenhafte umfasst. Das wird im Verlauf des Textes immer deutlicher, insbesondere wenn er die Gestaltung der Fassade beschreibt. Da heißt es, dass die dritte bis vorletzte Etage aufwendig, die sollen gleich aussehen, weil da passiert das Gleiche. Die untere und das Sockelgeschoss müssen aber ein bisschen aufwendiger sein, weil die müssen Menschen anlocken und beeindrucken. Ebenso das Abschlussgeschoss, das muss nochmal ein letzter Blickfang sein. Wie man sieht, hat er seine Forderungen recht schlüssig umgesetzt. Und auch die Zwischengeschosse sind ja nicht lieblos gestaltet. Also da wird im Auge ja auch durchaus eine strukturierte Fläche geboten. Form follows Function darf also eigentlich nicht, zumindest wenn man sich auf Sullivan beruft, auf die gesichtslosen Rasterbauten der Nachkriegszeit angewendet werden. Vielmehr muss man Sullivan als Vertreter eines erweiterten Funktionalismusbegriffs erkennen, für den das Streben nach Zeichenhaftigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Das Zeichenhafte war sogar die zentrale Forderung von Sullivan. Alles an dem Gebäude muss zeigen, dass es ein hohes Gebäude ist. Denn das Wesen des Gebäudes ist, dass es hoch ist. Und dieses Wesenhafte muss durch die Gestaltung sichtbar gemacht werden. Alles andere ist für Sullivan Kleinkram. Natürlich müssen da auch Menschen drin arbeiten können. Aber die eigentliche Gestaltungsleistung, die liegt darin, das Wesenhafte zum Ausdruck zu bringen. Um Missverständnisse zu vermeiden, Sullivan wehrt sich natürlich gegen die historistischen Bauten, bei denen jede Etage anders gestaltet ist, einfach weil man es kann, weil es eben so viele schöne Symbole und Motive gibt. Also es geht Sullivan nicht darum, um eine Zeichenhaftigkeit, um der Zeichenhaftigkeit willen, wie man das bei Alessi sehen kann. Also es soll weder geplappert noch geschrien werden, sondern angemessen gesprochen, also auch nicht geschwiegen, sondern Sullivan möchte klar formulierte Aussagen, die visuell schlüssig zum Ausdruck gebracht werden. Das meint Form follows Function für Sullivan. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr geschwafelt. Was nun ist die gesellschaftskritische Dimension dieser Art von Gestaltung? Es ist ein Plädoyer für Einfachheit und Angemessenheit. Überflüssige Ornamente sollen weggelassen werden. Und diese Häuser sind ein Plädoyer für die Bejahung des gesellschaftlichen und industriellen Fortschritts. Dafür die Veränderungen in der Gesellschafts- und Arbeitsstruktur nicht länger hinter verschwenderischen historistischen Fassaden zu verbergen, sondern diese Veränderungen sich dazu zu bekennen und eine angemessene Form zu finden. Die Gebäude sind also eine Kritik am Festhalten überkommener Werte und ein Manifest für die Schönheit des Fortschritts und der Zukunft. Wenn man die Frage stellt, ob Design gesellschaftskritische Kraft haben kann, muss man natürlich die Frage nach der Wirkung solcher gebauten Manifeste stellen. Verstand die damalige Gesellschaft Sullivans Aussage überhaupt und stimmte sie ihm zu? Zu Sullivan gibt es meines Wissens keine Forschung, wohl aber zur Rezeption dieser Ideen in Europa. Adolf Loos, der begeistert aus Amerika, Chicago, wo Sullivan viel gebaut hat, zurückkehrte, baute am Michaelerplatz in Wien ein nahezu ornamentfreies Haus und löste damit enormen Protest aus. Sie sehen die Ähnlichkeit zu den Entwürfen Sullivans, auch hier, der Mittelteil ist zugegeben formal etwas reduzierter als bei Sullivan, aber im Sockelgeschoss sieht man jetzt auch nicht so richtig schön, das ist grüner Marmor, also edelste Materialien. Sullivan war ein Verfechter des Handwerks und hoher Qualität. Und mit diesem Säulengang greift er auch das Kirchenportal, das am gleichen Platz steht, auf. Also macht einen historischen Bezug auf. Es ist also nicht so, dass das Loos jetzt ein aufmüpfiger Revoluzzer gewesen wäre, sondern er versucht eigentlich die Verbindung von Tradition und neuen Ideen herzustellen. Dennoch waren die Wiener entsetzt. Man nannte es das Haus ohne Augenbrauen, weil die bis dahin üblichen Fensterverdachungen fehlten. Und der Kaiser Franz Josef, der gegenüber wohnte im Michaelertrakt der Hofburg, hat es angeblich den Rest seines Lebens vermieden, diesen Ausgang zu benutzen und die Fenster auf der Seite der Burg vernageln lassen. Es ist natürlich durchaus empfehlenswert, solche Mythen, die fest zur Erzählung der Avantgarde gehören, kritisch zu hinterfragen, aber zweifelsohne hat Loos Gegner auf den Plan gerufen. Sie werden vermutlich alle schon mal den ein oder anderen Architekturskandal erlebt haben. Architektur wird öffentlich diskutiert und in diesen Diskussionen geht es in der Regel nicht nur um Architektur, sondern auch um die mit diesen Entwürfen verbundenen Konzepte und Weltanschauungen. Wie schaut das beim Design aus? Design wird deutlich weniger diskutiert, denn es ist im öffentlichen Raum nicht so präsent und auch leichter austauschbar als Architektur. Mit einem Haus muss man mindestens ein paar Dekaden leben, ein Möbel kann man relativ schnell wieder entsorgen. Und womit wir uns umgeben, ist meist eine private Entscheidung und wird maximal innerhalb der Familie diskutiert, aber nicht in der Öffentlichkeit. Das ist vermutlich einer der Gründe, aus denen es deutlich weniger Design als Architekturkritik gibt. Aber heißt das auch, dass Design weniger gesellschaftskritisches Potenzial hat? In gewisser Weise schon, weil man allem, was eben nicht der eigenen Weltanschauung entspricht, einfach ausweichen kann. Man kauft das dann halt nicht. Bei Architektur ist es anders, die steht da, im öffentlichen Raum. In Möbeln und anderen Gebrauchsobjekten drückt sich natürlich die Haltung des Gestalters ebenso klar aus wie in der Architektur, aber diese Gestalter haben weniger Machtmöglichkeiten, diese Haltung anderen Menschen aufzudrängen. Als Produktgestalter muss man Glück haben, dass die Gestaltung auf ein Bedürfnis trifft und sozusagen zum Trend wird. So war es unter anderem mit den am Bauhaus produzierten Gebrauchsgegenständen in den 1920er Jahren, womit wir beim zweiten Schlaglicht angekommen wären. Das Bauhaus hatte viele Befürworter und Unterstützer, gerade gegen Ende der 1920er Jahre. Denn die 20er Jahre waren modern, die Bilder sind vermutlich bekannt. Es verkauften die Trendsetter von damals eher Möbel im Stil der Art Deco, aber da passten die Stahlrohrmöbel und auch die Bauhausleuchte eigentlich ganz gut rein. Das Bauhaus lag also im Trend. Die Aussage mag Sie nicht sonderlich schockieren, in Fachkreisen formuliert, führt sie regelmäßig dazu, dass sich die Augen der bekennenden Bauhaushistoriker weiten und die Ohren schließen, denn das Bauhaus wird traditionell als Revolution dargestellt. Bauhaus gleich Avantgarde, das ist eine feste Gleichung in der Designgeschichte. Aber das Neue kommt nun mal nicht aus dem Nichts und entsprechend muss die Designgeschichte als eine Evolution und nicht als ein von Revolutionen geprägtes Drama erzählt werden. Es wurden Revolutionen inszeniert, ja, aber eigentlich waren auch die jeweils nur ein kleiner Schritt weiter in der Entwicklung, die schon vorher begonnen hatte und danach sich auch fortsetzte. Das macht das Bauhaus nicht weniger interessant oder bedeutsam, im Gegenteil, denn das Bauhaus wird, am Bauhaus wird deutlich, dass die Selbstinszenierung als Avantgarde eigentlich genauso wichtig war wie die dort produzierten Entwürfe. Ähnlich moderne Entwürfe gab es auch anderswo, aber das Bauhaus hat eben für die nötige Öffentlichkeit gesorgt. Patrick Rössler hat ein hervorragendes Buch über die PR des Bauhauses rausgegeben. Und die Wirkung des Bauhauses war natürlich auch deshalb so groß, weil dort sehr viele moderne Positionen gebündelt und deren Wahrnehmung damit Wirkung verstärkt wurde. Hier gilt also ausnahmsweise mal nicht less is more. So kommt es, dass das Bauhaus heute als Ursprung und Zentrum des Funktionalismus gilt, was ja schon deshalb fragwürdig ist, weil das Bauhaus 1919 gegründet wurde, Sullivan seinen Text aber schon 1896 verfasst hat. Das ist aber nur ein Indiz für die Wirksamkeit der Bauhaus-PR. Es ist wirklich erstaunlich, was heute alles als Bauhaus bezeichnet wird. Auf die Bitte, den Namen eines Bauhausmeisters zu nennen, antwortet der überwiegende Teil der Menschen, Le Corbusier. Der war nie am Bauhaus. Auch postmoderne Entwürfe und die Stühle von Arne Jacobsen und den Irmses aus den 50ern, als das Bauhaus längst geschlossen war, werden heute unter dem Label Bauhaus vermarktet. Ich habe hier ein paar, hier ein Stuhl von Jacobsen. Irmstühle, alles hier unter dem Label Bauhaus Design Classics. Corbusier ist natürlich Irmses, mehr Irmses. Ja. Das Wort Bauhaus hat eine starke subsumierende Kraft entwickelt und steht für formale Reduktion und Funktionalität im Sinne von reinem Gebrauchswert. Und das ist wirklich merkwürdig, denn am Bauhaus wurden wahnsinnig wenig in diesem Sinne funktionale Gegenstände entwickelt. Nehmen wir eines der Vorzeigeobjekte des Bauhauses, die Bauhausleuchte. Das ist eine hübsche kleine Raumskulptur, die, ja, gut aussieht, aber es ist keinesfalls eine funktionale Schreibtischleuchte. Als solche wurde sie allerdings beworben. Wenn Sie mal versuchen, neben so einer Leuchte zu arbeiten, wird Ihnen auffallen, dass sie hauptsächlich nach oben strahlt und kaum auf den Tisch, wo man eigentlich das Licht brauchen würde. Und man muss schon das Bauhaus sehr mögen, um darüber hinwegzusehen und sie trotzdem auf seinem Schreibtisch zu behalten. Das hier wäre eine funktionale Schreibtischleuchte, die kann man ausrichten. Und das wussten auch die Bauhäusler, hier Beweisfotos. Also die Bauhausleuchte findet sich recht wenig in Bauhausfotografien. Dennoch gilt die Bauhausleuchte als funktional im Sinne von Gebrauchswert und auch als modern. Dabei ist sie eigentlich formal gesehen kaum mehr als das Update einer Petroleumlampe hier im Hintergrund zu sehen. Denn die Möglichkeiten der Glühbirne wurden nicht genutzt. Weder ist die Leuchte beweglich, noch ist die Glühbirne beispielsweise nach unten ausgerichtet, was ja möglich wäre. Also da hätte das eigentliche Innovationspotenzial gelegen. Die Bauhausleuchte war aber eigentlich nur eine optische Modernisierung. Zudem ist sie sagenhaft teuer und entsprach damit keineswegs den Forderungen nach guter, günstiger Gestaltung, die eben am Bauhaus formuliert wurde. Das gleiche gilt für den Vasili-Chair. Voilà. Und den Barcelona-Chair, der übrigens auch nicht am Bauhaus entworfen wurde. Das Label funktional wird also in erster Linie auf Dinge geklebt, die nicht unbedingt funktional im Sinne eines hohen Gebrauchswerts sind, sondern die als Zeichen funktionieren. Denn wer sich eine Bauhausleuchte oder einen Vasili in die Wohnung stellt, wird zweifellos sofort als Anhänger der Moderne erkannt werden. Ich würde Ihnen vorschlagen, ich könnte Ihnen einen kurzen, ungefähr 8-minütigen Film zu diesem Thema zeigen, wenn das in Ihrem Sinne ist. Es wurde aber schon gesagt, das geht dann von der Diskussionszeit ab. Film oder kein Film? Film. Ja. Es beginnt erstmal mit diesem Text, da steht, man kann es nicht gut lesen, grob drauf, die Bauhausleuchte wurde 1924 am Bauhaus entworfen, gilt als funktional, was steht da noch, modern und als Industrieprodukt. Die Frage ist, ist das wirklich so? Ab jetzt müsste dann...
Die Leuchte wurde ja als Arbeitsplatzleuchte verkauft, aber die Funktionalität als Arbeitsplatzleuchte war natürlich nicht so toll, weil sie den diffus leuchtenden Schirm hat, der indirektes Licht eigentlich in die Gesichter der Leute abgibt und den Raum aufhält, und der eigentliche Anteil, der auf den Arbeitsplatz runterkommt, der ist sehr klein, der geht nur um den Fuß herum, und der neben der Leuchte arbeiten soll, muss eigentlich sein Blatt Papier so nah an die Leuchte ranschieben, dass er dann diesen hell leuchtenden Schirm fast im Gesicht hat.
Es ist nicht für eine bestimmte Funktion gedacht. Es ist erstmal eine unabhängige kleine Raumskulptur.
Ich weiß natürlich nicht, was Wagenfeld sich dabei gedacht hat, aber funktional würde ich sie bezeichnen nur in dem Sinn, dass sie praktisch ist in der Größe, in der Handhabung, aber praktisch als Leselampe habe ich sie auch nicht gekauft. Das finde ich, da gibt es... andere Möglichkeiten. Sie ist für mich eine atmosphärische Lichtbegleiterin. Sie ist einfach da und gehört dazu.
Das war damals ja im Grunde Kunstgewerbe und das war keine Industrieproduktion. Das war ein erster Einstieg, ein ideeller Versuch. Aber das hat nichts mit heutiger Produktion zu tun. Deswegen, also moderne Mittel hätten eine ganz andere Planung, eine ganz andere Denkweise verlangt. Die Ausstattung der Metallwerkstatt in Weimar kennen wir aus Fotografien und auch aus vielen Beschwerdebriefen dieser Werkstatt, weil sie denkbar primitiv und einfach ausgestattet war und zum Beispiel eine wichtige elektrische Drückbank gänzlich fehlte, sodass alles im Grunde per Handarbeit gefertigt werden musste oder man musste Teile aus der Industrie bestellen.
Man hat ja im Grunde etwas gemacht, sich vorgestellt für eine Industrie, die man nicht so richtig kannte. Das sind die Differenzen, die ja letztlich aber auch diese Produkte so interessant machen, weil man eben beides dran erkennen kann. Man erkennt den Willen, dorthin zu kommen, und man erkennt die Schwierigkeiten, wie man dort wirklich hinkommt.
Das ist eigentlich ein Remake der Petroleumlampe, die ja immer aus einem Tank und einer darüber liegenden Flamme besteht, die dann letztendlich in einen diffusen Körper strahlt und in der Mitte oben drüber einen Abgasschornstein hatte, der die warme Luft nach oben gelenkt hat.
Sie ist nicht modern in einem technisch-funktionalen Sinne, dass wir sagen würden, diese Leuchte ist eine Arbeitsleuchte. Das ist sie überhaupt nicht.
Die Möglichkeiten, die Glühbirne hatte, die sind eigentlich nicht wahrgenommen worden, weil die Glühbirne war ja dadurch, dass sie keine Abgase hatte und dadurch, dass sie eine Wendel hatte, die so stabil war, dass sie auch Bewegungen mitmachte, bot sie eine ganz neue Freiheit, nämlich die auch mal nach unten zur Seite anzuordnen und nicht so statisch, wie die Flamme das eigentlich erforderte. Und es gab zu der Zeit andere Leuchten, die das schon verstanden haben. Insofern hat sich die Bauhausleuchte eigentlich nicht gelöst von dem, was es vorher gab, und hat nicht die Möglichkeiten der neuen Technik ausprobiert.
Also sie ist modern in dem Sinne, dass es ein Objekt ist, das in die industrielle Zukunft weist. Das macht die Modernität dieser Leuchte aus.
Aber sie hat noch die ganzen Attribute des klassischen Leuchterbaus oder des klassischen Leuchtenbaus aus der Jahrhundertwende mit diesen kleinen Schräubchen, die unten dran sind, diesen Gestellen, die hier vernickelt sind.
Das ist vielleicht tatsächlich ihre wesentliche Existenz eigentlich immer gewesen, dass sie Ausstellungsgegenstand primär war. Dass Walter Gropius, also diese Lampe gesehen hat, sofort erkannt hat, dass mit ihr das Ziel des Bauhauses perfekt kommuniziert werden kann.
Und ganz früh, 1924, da ist sie ja entstanden, auf ganz vielen Messen gewesen. Und ja, man könnte fast sagen, wie so eine Visitenkarte vom Bauhaus. Also damit hat sich das Bauhaus repräsentiert. Und in den Jahren danach ist sie eigentlich, unabhängig vom Objekt, ist auch das Bild sehr viel verbreitet worden. Sie war in sehr vielen Wohnberatern abgebildet, wo vorgestellt wurde, wie man heute vorbildlich wohnen kann. Und sie stand auch auf ganz vielen Schreibtischen, zum Beispiel von Architekten. Und die Arbeitszimmer sind dann wieder fotografiert worden und diese Bilder haben sich auch wieder verbreitet, sodass sich zum einen natürlich das Objekt selbst verbreitet hat, aber vielleicht fast noch mehr die Fotos des Objektes.
Der große Vorzug dieser Lampe oder vielleicht ein wesentliches Motiv für den Erfolg ist, dass sie von ihrer Gestalt hier eine unglaubliche Klarheit und Prägnanz hat. Also sie funktioniert als Bild, sie funktioniert im Film, sie funktioniert eben nicht nur als Objekt im Raum, sondern sie funktioniert auch im Zweidimensionalen. Und sie funktioniert auch, wenn sie nicht angeschaltet ist. Und sie hat einen hohen Wiedererkennungswert allein von ihrer Form her. Und das ist natürlich in einem Zeitalter, in dem ganz viel über Medien passiert, ein enormer Vorteil. Also wann immer ich eine Publikation über das Bauhaus aufschlage oder einen Film über das Bauhaus sehe, begegnet mir eher früher als später ein Bild dieser Lampe. Und das erzeugt die Aura. Zu wissen, ich bin jetzt Teil dieses Mythos Bauhaus, in dem ich diese Lampe habe und nicht irgendeine, die zwar vielleicht besser den Ideen des Bauhauses entspricht, die aber viel unbekannter ist, die nicht so diesen Logo-Charakter besitzt.
Wenn ich die Lampe in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehe, und das tue ich oft, also fühlt man eine innere Verwandtschaft. Ach, die auch. Gut, das ist. Und da mein Bekanntenkreis auch aus Leuten besteht, die Bauhaus mögen, die Design mögen, die eine bestimmte Vorstellung von Geschmack haben, fühlt man sich halb wie zu Hause.
Das ist ein Bekenntnis zum neuen Bauen in der Klarheit und Einfachheit der Formen und in der Klarheit des Lichtes.
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich viele Menschen ihre Identität wesentlich auch über Konsumentscheidungen entwickeln oder bekräftigen oder modifizieren oder selbst das intensiv erleben. Man könnte vielleicht sagen, wir leben in einer Zeit eines Konsumbürgertums, wo also gerade auch die Dinge, mit denen man sich umgibt, ein wesentliches Symbol werden können für die eigene Identität. Also nicht nur die Art und Weise, womit man sich beschäftigt oder welche Art von Bildung man hat, ist wichtig, sondern eben auch die Form des Konsums. Und da sind natürlich gerade Objekte, die eine Geschichte haben, mit denen starke Werte verknüpft sind, besonders begehrt oder eignen sich besonders dafür, so eine Symbolkraft zu entfalten. Und dazu würde ich diese Wagenfeldleuchte auf jeden Fall zählen, weil man hier auch an die ganzen Werte, für die das Bauhaus steht, anknüpfen kann. Also eine Fortschrittlichkeit, eine Modernität, eine Rationalität, eine Nüchternheit.
Und zugleich ermöglicht aber die Bauhausleuchte so einen melancholischen Rückblick auch. Es ist ja, ich glaube, man erinnert sich ganz gerne an eine Zeit, in der man noch glaubte, man könne die Welt ändern, ganz einfach ändern, indem man sie wissenschaftlich analysiert, indem man Lösungen findet, wenn man die dann umsetzt, dass dann die Welt einfach besser wird. Und natürlich versucht man das heute auch noch, aber es ist doch etwas komplexer geworden und vielleicht erinnert man sich gerne an eine Zeit, in der man noch hoffte, es ganz einfach ändern zu können.
Das ist ein Film, den ich zusammen mit Philipp Oswald entwickelt habe. Sie merken, es war im Wesentlichen eine Wiederholung dessen, was ich schon gesagt habe, aber ich finde an einigen Stellen deutlich prägnanter noch formuliert. So. Und ich finde, die Leuchte, der Film zeigt eben auch sehr schön nochmal, dass die Bauobjekte im Grunde funktional, aber eben funktional im Sinne von Sullivan, also in der Zeichenhaftigkeit sind. Das heißt, rein zweckrational. Darüber haben wir sehr gestritten. Also Philipp Oswald wollte gerne dahin schreiben, die ist nicht modern und die ist nicht funktional. Und da habe ich dann so lange protestiert, bis er nachgegeben hat und das Fragezeichen da hat stehen lassen. Denn, wie gesagt, je nachdem, welchen Funktionalismusbegriff man ansetzt, ist die Leuchte sehr funktional. So, Sie sehen also, die Designgeschichte ist eine Geschichte voller Missverständnisse, insbesondere wenn es ums Bauhaus geht. Neben diesem Funktionismus-Missverständnis gibt es auch das bereits erwähnte Ursprungs- und Revolutionsmissverständnisse. Das Bauhaus war keineswegs der Ursprung des Funktionalismus und auch nicht die allein an der Spitze marschierende Avantgarde. Das Bauhaus hatte sehr viele Mitstreiter und Vorläufer und es gab eine breite Bewegung hin zur Modernisierung. Ich gebe einen äußerst knappen Überblick. Ausgelöst wurden die Reformwünsche von den Folgen der industriellen Revolution, an die man eigentlich große Hoffnungen gehabt hatte. Endlich schien es möglich, Gebrauchsgegenstände günstig, weil in Serie und mit Maschine produziert, herzustellen. Man träumte von einem Leben, in dem es das gute Produkte günstig für alle gab. In den meisten Reformbewegungen spielten auch sozialistische Gedanken eine zentrale Rolle. Aber was passierte? Es wurde jede Menge billiger Ramsch produziert. Und das erfüllte zahlreiche Gestalter natürlich mit tiefer Trauer, weil sie ihre ästhetischen und handwerklichen Ideale gefährdet sahen. Und die erste Reaktion war zu rufen, zurück zum Handwerk. Zugegeben ein etwas reaktionäres Programm für ein Reformprogramm, aber ein Anfang und das Ergebnis waren sehr schöne, aber auch sehr, sehr teure, weil eben handwerklich aufwendig, liebevoll gefertigte Objekte. Und der hohe Preis war insofern problematisch, als dass eben genau die Gestalter dieser Produkte forderten, günstige Produkte für alle anzubieten. Es wurde dann relativ schnell klar, dass man diese Forderungen, gutes, günstig für viele, nicht ohne die Maschine würde erfüllen können. Man wandte sich daher dann letztlich doch der Maschine zu und versuchte, auf die industrielle Produktion und die Gestaltung industrieller Produkte einzuwirken. Man forderte weniger Produkte, diese aber dafür hochwertig zu produzieren. Also man forderte günstige, schöne Qualitätsprodukte. Das war auch das Ziel derjenigen Reformer, die sich im Deutschen Werkbund versammelten, dessen Programmatik von dem Anspruch geprägt war, die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Oder sagen wir auch von dem Anspruch, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Gestaltung hat hier also auch wieder einen gesellschaftskritischen Impetus. Man kritisierte die Arbeitsbedingungen in den Fabriken und auch die Wohnverhältnisse. Man wollte hellere, hygienischere Wohnungen bauen. Das Hauptproblem dabei war der Platz. Es zogen gerade sehr viele Menschen in die Städte. Es wurde deutlich enger. Die meisten dieser Zugezogenen waren Arbeiter, konnten sich also nicht unbedingt große Wohnungen leisten, wollten aber trotzdem so wohnen wie das Bürgertum. Das heißt, sie imitierten eigentlich die Wohnverhältnisse des Bürgertums. Das heißt, man wollte gerne ausladende Möbel haben und am liebsten auch sowas wie eine gute Stube, also den einen Raum, den man dann für besondere Anlässe auch reserviert. Das Problem ist, wenn man ausladende Möbel in eine Arbeiterwohnung stellt und einen Raum für Sonntage reserviert, dann bleibt recht wenig Platz zum Leben. Und damit sind wir wieder bei einem Funktionalismusbegriff angekommen, beziehungsweise einem Zusammenstoß von zwei Funktionalismusbegriffen. Der eine, der sagt, eine Wohnung muss repräsentieren, das ist die Funktion einer Wohnung. Und die andere, die sagt, Wohnung ist für den Alltag da. Ja, letzteres wurde von den Reformern natürlich propagiert, die sich zur Aufgabe machten, die Arbeiter zu einem eigenen, also zu einem Selbstbewusstsein anzuleiten, eine eigene Wohnkultur zu entwickeln. Also stolz zu sagen, wir wohnen anders als das Bürgertum, wir haben eine eigene Arbeiterwohnkultur. So, habe ich etwas verheddert. Wichtig war in jedem Fall, dass eben nicht einfach nur Möbel produziert wurden, sondern dass erkannt wurde, es geht hier gar nicht nur um die Möbel, es geht nicht nur darum, dass die Leute das schön finden, sondern es geht darum, auf deren Bild vom richtigen Wohnen einzuwirken. Und um das hinzubekommen, also damit Gestaltung tatsächlich eine Wirksamkeit entfalten kann, bedarf es meist, wie beim Bauhaus, einer guten PR-Arbeit. Und das hat der Werkbund in vorbildlicher Weise geleistet. Also es gab etliche Ausstellungen und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, der geschätzt 30 Wohnberater, die herausgegeben wurden. Das sind kleine Bücher, in denen dann vorgestellt wird, wie man richtig wohnt, wie man Möbel mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis erkennt, wie man sich Möbel selber bauen kann, wie man Räume klug aufteilt, wie man auch beispielsweise Räume mehrfach nutzen kann als Wohn- und Schlafraum, um so den Platz besser zu nutzen. Und es ist wirklich unglaublich, mit welcher Energie nicht nur der Werkbund, sondern eben auch kleinere Institutionen und Städte sich für diese Reform der Wohnvorstellungen eingesetzt haben. Dabei hatte der Werkbund natürlich auch ökonomische Ziele, keine Frage, ebenso politische. Man wollte, dass das Label Made in Germany zu einem Qualitätsmerkmal wird und so die Exportzahlen steigern. Wichtig dabei ist auch, dass der Werkbund eben nicht nur aus Gestaltern bestand, sondern eben auch aus Politikern, aus Produzenten und das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum er überhaupt so handlungsstark war. Aber es ging dem Werkbund eben nicht nur um Geld, sondern auch um gesellschaftliche Verantwortung. Man glaubte nicht nur, dass gute Gestaltung das Leben schöner, angenehmer und hygienischer machen kann, sondern man glaubte sogar, über die Gestaltung positiv auf die Menschen einwirken zu können. Womit wir beim dritten Punkt wären, Reklame zur Hebung der Moral. Bis 1880 gab es beinahe keine Werbung im heutigen Sinne. Es gab sogenannte Anschläge, also Plakate, auf denen rein typografisch ohne Bild etwas angekündigt wurde. Das hat vor allem technische Gründe. Gutenberg hat schon um 1450 den Bleisatz erfunden, also der Druck von Lettern war kein Problem. Bilder hingegen waren aufwendiger, es gab verschiedene Druckverfahren, aber die Chromolithografie, die man brauchte, um gezeichnete und gemalte Bilder drucken zu können, die wurde erst 1837 erfunden und damit wurden erst solche Plakate möglich. Das sind einige Beispiele von früher Plakatkunst. Dieser Vierfarb-Offset-Druck, wie er heute noch üblich ist, etablierte sich erst frühestens ab den 30ern, eher noch ein bisschen später. Und bis dahin sprach man zu Recht von Plakatkunst, denn zum einen waren es Künstler, die diese Plakate gemacht haben und zum anderen sehen sie, man sieht es hier auf der einen Seite schon, auch eher wie Kunstwerke aus. Und also es werden sowohl Motive aus den Kunstwerken aufgegriffen und bei vielen geht es auch eher darum, den eigenen Stil statt die Produkteigenschaften zu präsentieren. Hier bei Toulouse-Lautrec etwa, bei dem alle Plakate irgendwie doch gleich aussehen. Hier ein Plakat für eine Hutmanufaktur ohne irgendeinen Hut, dafür mit allerlei Ornamenten und sinnträchtigen kunsthistorischen Motiven. Da fragt man sich natürlich, wie kam es dazu? Also warum diese Anleihen an die Kunst? Das lag schlicht daran, dass vor dem Ersten Weltkrieg viele Künstler Reklame als Broterwerb nutzten. Also man konnte mit Reklame mehr verdienen als mit der freien Kunst und sich darüber im Grunde ein finanzielles Polster schaffen, um dann wieder malen zu können. Also betätigte man sich als Plakatmaler, natürlich nicht ohne sich abfällig über diese niedere Kunstgattung zu äußern. Aber spätestens um 1900, eher noch 10 Jahre früher, setzte dann ein gesellschaftlicher Wandel ein, der stark von der Industrialisierung vorangetrieben wurde. Plötzlich wurde alles effizient und es ging um Produktion, um serielle Produktion. Und da fragt man sich natürlich, wo hat dann in diesem auf Effizienz ausgerichteten System die Kunst noch ihren Platz? Also die Kunst, die nur schön ist, ohne irgendeinen Zweck zu erfüllen. Das spürten anscheinend auch die Künstler oder wurden von der normativen Kraft des Kapitalismus erfasst. Einige von ihnen entwickelten in jedem Fall das dringende Bedürfnis, sich nützlich zu machen. Und man wollte auch etwas beitragen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Man wollte keine elitäre Kunst mehr machen, die nur in Museen den wenigen reichen und mit Zeit gesegneten Menschen zugänglich ist, sondern man wollte Kunst für die Massen machen. Die offizielle Begründung für diesen Gesinneswandel lautete, man wollte den Geschmack der Massen heben und damit auch die Moral. Denn, wissen wir ja alle, das Schöne und das Gute hängt ja bekanntlich zusammen. Wie genau eine als schön definierte Umgebung oder der Blick auf ein Plakat einen Menschen zum moralischen Handeln bewegen soll, das wurde nicht spezifisch ausgeführt. Man berief sich eher diffus auf philosophische Erkenntnisse. Und eigentlich sieht man ja schon an den großen Kunstsammlern, dass guter Geschmack und moralisches Handeln nicht immer miteinander einhergehen. Aber vor allem auch das von den gleichen Künstlern formulierte Streben nach einer Verbindung von Kunst und Leben oder einer Verschmelzung von Kunst und Leben ist nicht ganz unproblematisch. Sie haben vermutlich schon mal derartige Jugendstil-Interieurs gesehen. Sie sehen, der ganze Raum ist von Kunst durchdrungen. Sogar die Tapete greift die Linienführung des Schreibtisches auf. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt erhebend ist, ob man jetzt das Bedürfnis verspürt, direkt was Gutes zu tun, wenn man sich in diesem Raum aufhält, ob man sich befreit fühlt. Adolf Loos in jedem Falle hat sich recht eindeutig zu derartigen Einrichtungskonzepten mit Gesamtkunstwerk Anspruch geäußert und ein sehr lesenswertes Pamphlet mit dem Titel »Vom armen reichen Manne« geschrieben. Darin erzählt er von einem reichen Mann, der sich seine Wohnung von einem bekannten Architekten einrichten lässt. Und dieser Architekt nimmt seine Aufgabe sehr ernst und plant jedes Detail nicht nur des Hauses, sondern auch der Inneneinrichtung. Alles passt zusammen und auch die Streichholzschachtel hat ihren festen Platz. Der reiche Mann zieht ein und der Architekt kommt ihn noch einmal besuchen, um sich sein Werk in Vollendung anzuschauen. Der reiche Mann öffnet ihm die Tür und der Architekt erstarrt. Da hat doch tatsächlich der reiche Mann die falschen Pantoffeln an. Die Pantoffeln, die farblich zum Schlafzimmer passen, aber doch nicht zum Eingangsbereich. Und als dann auch noch der Mann sich erdreistet zu fragen, wo er denn jetzt die Zeichnungen, die seine Kinder ihm zum Geburtstag geschenkt haben, hinhängen darf, da bleibt dem Architekten natürlich nichts als entrüstet von dannen zu ziehen. Loos hat sehr früh erkannt, dass ein zu viel an Gestaltung eher einengend als befreiend ist und dass eine ästhetisch perfekte, aber uniforme Welt kaum Platz für Leben, für Abweichung und Veränderung lässt. Kurze Werbeeinlage, es ist wirklich empfehlenswert, Loos zu lesen. Es gibt auch einige sehr hübsch aufgemachte Bücher, sind eher die Best-ofs, also ich würde die anderen gesammelten Schriften empfehlen, aber Loos schreibt herrlich bis sich sehr viele gute Gedanken, die bis heute relevant sind, loslesen. Die Euphorie der damaligen Künstler angesichts der Idee, Kunst und Leben zu verbinden, teilte er schon deshalb nicht, weil er der Überzeugung war, dass Kunst, wenn sie nützlich wird, eine entscheidende Qualität verliert. Sie steht nicht mehr außerhalb des Verwertungszusammenhangs, in dem wir alle leben. Es war ihm aber sehr wichtig, sowohl Freiräume zu schaffen, als auch diese Metainstanzen zu erhalten, die es uns ermöglichen, von außen oder zumindest aus der Distanz auf unser Leben zu blicken. Und dazu gehören künstlerische Positionen ebenso wie andere Formen der Kritik. In diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage, ob Reklame gesellschaftskritisches Potenzial haben kann, durchaus interessant, denn Reklame ist eben keine Kunst, das heißt, sie ist nicht in erster Linie kritische Instanz, sondern muss weiterhin eine Aufgabe erfüllen und diese Aufgabe heißt Umsatzsteigerung. Doch auch innerhalb dieser Vorgabe gibt es Handlungs- bzw. Gestaltungsspielräume. Überlegen Sie mal zum Beispiel, wie man für Margarine werben kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer diese Bilder von der glücklichen Familie im Kopf, die um einen Tisch herum sitzt. Alle lieben sich, alles ist Harmonie, die Farbigkeit eher warm gehalten. Das sind ziemlich starke Bilder. Und die sind nicht nur, wenn es um Margarine geht, sehr präsent in der deutschen Werbung, sondern auch, wenn es um Kaffee, Fertigsoßen und anderes geht. Wie groß die Gestaltungsspielräume da eigentlich wären, wird in einem Vergleich mit etwa schwedischer oder britischer Werbung offenbar. Da gibt es Werbespots, in denen alleinerziehende Mütter oder schwule Paare vorkommen. Dem schwedischen Fernsehzuschauer wird also ein deutlich breiteres Spektrum von was Familie sein kann dargeboten als dem deutschen oder auch was ein angemessenes Verhalten für Frauen ist. Werbung hat eine nicht zu unterschätzende normative Kraft, die man für unterschiedliche Zwecke nutzen kann. Weitere Geschichte, Zellulite zum Beispiel. Etwas, was Männer nicht bemerken, was Frauen bis in die 90er Jahre auch nicht sonderlich gestört hat. Dann gab es eine nicht zentral gesteuerte, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber doch sehr umfassende Kampagne, um Frauen Angst vor diesen Beulen zu machen. Und mittlerweile gibt es eine Industrie, die sehr viel Geld damit verdienen kann, Produkte, die angeblich diese Beulen beseitigen, verkauft. Und diese Angst vor... Das Gleiche gilt ja für Haarwuchsmittel für Männer oder Diätprodukte. Die Angst vor Fettglatzen und ähnlichen Beulen wird zu einem nicht unerheblichen Teil über Bilder erzeugt. Und dieser Wirkmächtigkeit der Bilder ist sich die Politik durchaus bewusst. Ein sehr prägnantes Beispiel ist der politische Umschwung unter Stalin in den 1920er Jahren. Schauen Sie sich mal diese Plakate an. Da die Frau als Arbeiterin, als gleichberechtigte Kameradin, die mithilft, das sozialistische System aufzubauen. Und dann das hübsche Mädchen mit Blumenrock und Ausschnitt. Immerhin darf sie noch wählen, wenn ich das richtig interpretiere. Die Nationalsozialisten hatten ein ähnlich eindimensionales Bild von der Frau als Mutter. Bis dann die Frauen gebraucht wurden, weil die Männer an der Front waren. Dann gab es plötzlich ein anderes Frauenbild. Es ist sehr interessant, sich beispielsweise die Ufa-Filme aus dieser Zeit anzugucken, wo das verhandelt wird. Deutlich subtiler, als man meint, aber ich meine doch sehr wirkungsvoll. In den 50ern, als man die Frauen dann wieder nicht brauchte, sieht man in den Werbespots, dass sie plötzlich wieder überglücklich sind, Hausfrauen sein zu dürfen. Also gerade Reklame ist aufgrund ihrer Aktualität und Kurzlebigkeit ein sehr ergiebiger Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und damit für die Kulturgeschichte höchst interessant. Ob sie ihr gesellschaftskritisches Potenzial entfalten kann, liegt einerseits an den Gestaltern, die müssen ja erstmal Kritik üben wollen, und andererseits an ihren Auftraggebern, denn die müssen diese Gestaltung natürlich auch wollen oder zumindest durchgehen lassen. Auch hier stellt sich wieder die Frage, was ist funktional? Was ist die Funktion von Reklame? Reine Verkaufszahlensteigerung? Künstlerisch hochwertige Reklame mag nun nicht unbedingt in der Lage sein, die Moral der Massen zu heben, aber Reklame schafft wirkmächtige Bilder und ihre Gestalter sollten sich dieser Macht bewusst sein und verantwortungsvoll handeln. Das ist anstrengend, weil man bei den Auftraggebern natürlich auch erstmal das Bewusstsein für diese Verantwortung schaffen muss. Und einige Auftraggeber sind ja auch verblendet genug zu glauben, dass die Kleinfamilie mit klassischer Rollenverteilung das Modell der Zukunft ist. Aber wenn Designer tatsächlich mehr sein wollen als reine Dienstleister oder Aufhübscher, wenn sie Gestalter sein wollen, dann ist der zugegeben etwas steinige Weg der einzig erstrebenswerte. Plädoyer Ende. Die Hochschule für Gestaltung in Ulm war ein Sammelpunkt für Gestalter, die gern steinige Wege gehen. Die Schule wurde hoch oben auf dem sogenannten Kuhberg errichtet. Der Weg zur HFG war also steil und oft schlammig, barg also die Gefahr, entweder stecken zu bleiben oder auszurutschen. Beides ist in gewisser Weise passiert. Die HFG ist in wissenschaftlichen Theorien stecken geblieben und damit auf die Nase gefallen. Flacher Wortwitz, Entschuldigung. Eigentlich sollte die HFG Ulm die Nachfolge des Bauhauses sein und tatsächlich waren die ersten Lehrer auch überwiegend Bauhaus, ehemalige Bauhausstudenten, ja, auch, naja, zum Teil auch Lehrende. Doch der Leitspruch des Bauhauses, Kunst und Technik, eine neue Einheit, wurde recht schnell auf die Haltung, Gestaltung ist Wissenschaft reduziert. Man versuchte, Gestaltung zu analysieren und zwar sowohl ihre Entstehung als auch ihre Wirkung. Es gab zahlreiche Kurse, in denen Gestaltern das soziologische, psychologische und physiologische der Gestaltung vermittelt werden sollte, mit dem Ziel natürlich, verantwortungsbewusste Gestalterinnen auszubilden. Das Problem war, dass diese hochgebildeten Gestalter recht wenig bemerkenswerte Gestaltungen hervorgebracht haben. Es war allenfalls korrekte Gestaltung, die meisten Menschen allerdings recht schnell langweilte. Es wird in der Literatur immer suggeriert, dass das bis heute bejubelte Design von Braun auch von der HFG kommt. Das ist nicht ganz richtig, also Rahms und Gugelot standen der HFG allenfalls nahe. Und auch der Ulmer Hocker kommt aus den frühen Jahren der HFG Ulm und nicht aus den von der Wissenschaft dominierten. Was lernen wir also daraus? Zu viel Wissenschaft ist nicht gut für Gestaltung und Gestalter? Nee, auf keinen Fall. Also Gestalter müssen schon unbedingt klug und gebildet sein. Was wir lernen ist, zu viel schlechte Wissenschaft ist nicht gut für Gestaltung. Und ein zu eng gefasster Funktionalismusbegriff ist nicht gut für Gestaltung. Denn gute Gestaltung muss mehr sein als nur zweckdienlich. Wir kaufen und behalten Produkte ja nicht nur, weil sie praktisch sind. Wir kaufen Produkte auch, weil wir sie schön finden, weil wir das Material mögen, das verwendet wird, weil sie uns irgendwie ansprechen, unsere Vorstellung von gut und schön entsprechen und auch, weil sie etwas über uns sagen. Wir hatten es eben schon im Film. Dieselbe Aussagekraft wie eine Bauhausleuchte haben ja beispielsweise auch Küchen oder sogar Toaster. Ich habe hier einige Beispiele mitgebracht. Das war Braun, Ulm, hier die Toaster. Da muss man sich dann entscheiden, ist man eher der Typ für einen praktischen, günstigen Toaster oder der sachliche Typ, der traditionelle Typ? Möchte man Spaß oder entscheidet man sich gleich für das 400-Euro-Modell von Manufaktum, mit dem Frühstücken ganz bestimmt zu einem bewusst zelebrierten Ritual wird? Beim Kauf von Objekten geht es nicht nur darum, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch darum, sein Leben zu gestalten. Vielleicht kauft man sich den Manufaktum-Toaster ja auch, damit man sich mehr Zeit fürs Frühstück nimmt. Oder man kauft sich einen Füllfederhalter, weil man damit die Hoffnung verbindet, dass man in Zukunft mal wieder ein bisschen mehr schreiben wird. Gegenstände sind nicht nur Gebrauchsgeräte, sondern sie sind auch Projektionsfläche und haben normatives Potenzial. Ich benutze zu oft das Wort normativ. In einer Überflussgesellschaft wie der unsrigen dient Konsum der Befriedigung von sehr komplexen Bedürfnissen. Ich erinnere an Herrn Ulrich eben nochmal aus dem Film. Das war in den 60ern, also zu Zeiten der HFG Ulm, auch schon der Fall. Ich entferne mal die Toaster. Die schlichten und zweckrationalen Produkte der HFG sprachen eine spezifische Zielgruppe an, eine recht kleine. Und das Timing war schlecht. Die HFG steht für ein Streben nach demokratischer, aufgeklärter und rationaler Gesellschaft und deswegen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ein Bedürfnis, dieses moderne und naziferne Gedankengut wiederzubeleben. Bis dahin war das Timing also gut, doch spätestens mit Beginn der 60er Jahre und der aufkommenden Postmoderne war ein Großteil nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Gestalter der funktionalen, zweckrationalen Gestaltung überdrüssig. Dieser Überdruss resultierte nicht nur aus dem unbestreitbaren Bedürfnis der meisten Menschen, sich mit Dingen zu umgeben, zu denen sie eine emotionale Beziehung aufbauen können. Er resultierte vor allem aus einem beklagenswerten Missbrauch des Funktionalismusbegriffs nach dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit der Wiederaufbauarchitektur. Ich zeige zum dritten Mal dieses wunderbare Bild. Bauwirtschaftsfunktionalismus nennt man das. Hier wird nicht nur an Menschen, beziehungsweise gar nicht an Menschen, sondern an Profit und Effizienz gedacht. Diese Art der Architektur resultierte in einer sogenannten Unwirtlichkeit der Städte und auch veranlasste Theodor W. Adorno dazu, den Text Funktionalismus heute zu verfassen, in dem er schrieb: Die Zukunft von Sachlichkeit ist nur dann eine der Freiheit, wenn sie des barbarischen Zugriffs sich entledigt, nicht länger den Menschen, deren Bedürfnisse sie zu ihrem Maßstab erklärt, durch spitze Kanten, kalkulierte Zimmer, Treppen und Ähnliches sadistische Stöße versetzt. Es gäbe kaum eine praktische Form, die nicht neben ihrer Angemessenheit an den Gebrauch auch Symbol wäre. Die Frage des Funktionalismus falle daher nicht zusammen mit der nach der praktischen Funktion. Hallo Sullivan. Adorno war nicht der Einzige, der Kritik am Funktionalismus und damit an der reduzierten Gestaltung der Moderne geübt hat. Sowohl auf theoretischer Ebene als auch auf gestalterischer wurde kräftig am bis dahin bestehenden Wertesystem gerüttelt. Das Ergebnis waren zahlreiche Parodien auf die Ideale der Moderne und einige äußerst ansprechende Dystopien, wie diese hier von Superstudio. Man imaginierte negative Auswirkungen des als totalitär empfundenen Konzepts der Moderne und träumte von spielerischen, humorvollen und weichen Welten. Man parodierte die Möbel der Moderne und spielte mit Zeichen wie antiken Säulen, aber auch Anleihen an die Natur. Gestaltung sollte nicht mehr zweckrational gerastert sein, sondern anpassungsfähig, humorvoll und voller Emotionen anregender Zeichenhaftigkeit. Gerne auch aufblasbar. An diesen Arbeiten lässt sich ablesen, was am Funktionalismus kritisiert wurde, wobei es im Wesentlichen drei Einwände gegen den Funktionalismus gab. Erstens, Funktionalismus sei auch nur ein Stil, und zwar die Verabsolutierung geometrischer Gestaltungsprinzipien. Es sei also eigentlich auch nur einer dieser Formalismen, die er vorgab, zu überwinden. Zweitens, Funktionalismus sei die Fetischisierung von Technik, Material und Konstruktion und negiere die schöpferische Fantasie, da alles aus technologischer und Materialbasis abgeleitet werde. Die Funktion sei auf bloße Nützlichkeit reduziert und der Funktionalismus damit Utilitarismus. Ihm wurde vorgeworfen, all diejenigen Bedürfnisse des Menschen, die nicht auf ein effizientes Leben ausgerichtet waren, zu vernachlässigen bzw. zu verneinen. Dass der Funktionalismus den Menschen nicht in seiner Ganzheit würdige, sondern ihn zu einer kleinen Schraube im wirtschaftlichen System mache. Zudem sei das Ausdrucksniveau sehr begrenzt. Die Gestaltung sei nur Hülse für den Zweck, alles sei gleichartig und langweilig. Ernst Bloch drückte das so aus: Der Funktionalismus reflektiert und verdoppelt die eiskalte Automatenwelt der Warengesellschaft, ihre Entfremdung, ihre arbeitsgeteilten Menschen, ihre abstrakten Technik. Das waren jetzt zugegeben doch mehr als ein Punkt. Also jetzt drittens oder sechstens, je nachdem wie man zählt. Sechstens bestätige der Funktionalismus kapitalistische Herrschaftsformen, indem er alles hinter einem glättenden Schleier verberge. Die glatte Fassade solle darüber hinwegtäuschen, dass nicht alles in Ordnung sei. Parallel zur Funktionismuskritik wurde Rock'n'Roll populär, die Jugendbewegung und so weiter, also 50er, da gab es viele glatte Fassaden. Das postmoderne, antifunktionale Design hat nicht nur ein Design, also selbstkritisches Potenzial, sondern auch ein gesellschaftskritisches. Denn man wehrte sich nicht nur gegen einen Begriff, man wehrte sich gegen die mit diesem Begriff verbundenen gesellschaftlichen Strukturen, gegen die Effizienz der Maschinen, beziehungsweise der Effizienz und der auf Maschinen und nicht auf Menschen ausgerichteten Produktion und gegen die, ich nenne es jetzt mal protestantische Ethik. Man wollte Raum für Emotionen schaffen und eine Welt gestalten, in der Menschen sich frei entfalten können, in der unterschiedliche Lebenskonzepte Platz haben und in der die Benutzer Spaß haben, statt nur zu funktionieren. In einem ersten Überschwang wurden zunächst betont unfunktionale Objekte geschaffen, selten mit der Absicht, in Serienproduktion zu gehen. Diese Objekte, ich habe sie eben gezeigt, waren eher Manifeste. Doch so spaßig diese Objekte sind, eigentlich muss man sie kritisieren, denn sie verweigern sich genau der Aufgabe, der sich der Funktionalismus gestellt hat. Dieser postmoderne Antifunktionalismus realisierte seine Forderungen nämlich in einem anderen Raum, in einer künstlerischen Parallelwelt. Da wurde nach positiven Werten gesucht, aber nicht innerhalb des Alltags. Man schuf Spaßobjekte, den Alltagsbedarf ließ man meistenteils links liegen oder scheiterte an der Gestaltung. Die meisten Besitzer dieser herrlich zeichenhaften skulpturalen Zitronenpresse von Philipp Stark werden eine zweite, langweilige, aber als solche funktionierende Zitronenpresse im Schrank haben. Gleiches gilt für die Architektur. Wer schon mal versucht hat, in einem Gebäude von Frank O'Geary zu arbeiten, weiß das. Dutzende Forscher am MIT werden täglich in ihrer Arbeit behindert, verlaufen sich in Gängen, verzweifeln daran, dass es keine geraden Wände für Regale gibt oder werden paranoid, weil sie in irgendeinem Glaskubus sitzen müssen. In vielen Fällen blieb die postmoderne Gestaltung nur Hülle, ein dekoratives Element, das die Frage nach sinnvollen Grundrissen und anderen Gebrauchswertfragen, die neben aller Symbolfunktion nun mal auch wichtig sind, nicht gelöst hat. Damit geht die Kritik am Funktionalismus eigentlich am Kern des Problems vorbei und verkennt den Wert des Funktionalismus. Die eigentliche Kritik am Funktionalismus müsste lauten, dass er seinem eigenen Programm nicht entsprach, denn eigentlich, richtig praktiziert, ist der Funktionalismus eine Vorwegnahme einer nicht-kapitalistischen Ordnung. Richtig verstanden geht der Funktionalismus eben nicht im kapitalistischen System auf, sondern überschreitet es, denn das Ziel funktionaler Gestaltung war, die Zahl der Gegenstände zu reduzieren und eine optimale Anpassung an die Bedürfnisse zu erreichen. Dabei ist es natürlich wichtig, die Bedürfnisse der Menschen zu erkennen und auch anzuerkennen, dass für viele Menschen ein schönes Wohnzimmer eben kein karg eingerichtetes aus Glas und Stahl ist. Es bricht vielen Gestaltern und Architekten das Herz, aber für manche Menschen ist Gemütlichkeit irgendwas, was mit Kissen und Kleinkram zu tun hat. Amüsant ist, dass die Postmoderne durch die Forderung nach einer Abschaffung des Funktionalismus genau das verhindert hat. Vielmehr hat die postmoderne Kritik zu einer Revision des Funktionalismusbegriffs geführt und zu einem erneuten Erstarken funktionaler Gestaltung. Besonders bekannt wurde der in Offenbach entwickelte erweiterte Funktionalismusbegriff, der umfasst erstens praktische Funktionen, das hatten wir ja vorher schon, zweitens formal ästhetische Funktionen, soll also auch schön aussehen, drittens zeichenhafte semantische Funktionen, die nochmal unterschieden werden in Anzeichenfunktionen und symbolische Funktionen. Plötzlich können also Dinge funktional sein, die nicht formal reduziert sind. Die Designer im Raum werden mir wahrscheinlich in den Hals springen, aber ich nenne das Beispiel trotzdem, die Comic Sans. Voilà. Die Comic Sans ist eine funktionale Schrift. Sie wurde entwickelt für die Hilfsfunktion einer Microsoft-Software, bei der in Sprechblasen Bedienungstipps gegeben wurden. Man kann es falsch finden, dass die digitale Welt auf die Ästhetik der Analogen zurückgreift, aber es ist nun mal so, dass diese skoiomorphistischen Rückgriffe den meisten Benutzern dabei helfen, sich zurechtzufinden. Es ist für die meisten ein wertvolles Feedback, wenn die digitale Tastatur zugibt, dass da gerade was gedrückt wurde. Muss man nicht durch eine 3D-Optik machen, aber das war halt der erste Schritt. Und die Comic Sans gab offenbar vielen Nutzern das gute Gefühl, in der Grundschule zu sein und sich nicht dafür schämen zu müssen, dass man diese neue, komplexe Welt der Computer noch nicht verstanden hatte. Die Comic Sans war lesbar und funktionierte auf symbolischer und emotionaler Ebene. Sie kann daher als gute Gestaltung bezeichnet werden. Es ist natürlich grundsätzlich falsch, die Comic Sans außerhalb von Sprechblasen zu verwenden. Sie haben es vielleicht mitbekommen, die Entdeckung des Higgs-Bosons im CERN wurde in einer Präsentation bekannt gegeben, die aus der Comic Sans gesetzt war. Da stellt sich natürlich schon die Frage, ob da nicht eine präzisere Schrift angemessen gewesen wäre. Die Diskussionen zu diesem Thema werden also zu Recht kontrovers und hitzig geführt, zeigen aber gleichzeitig, warum man dem Design vorwirft, oberflächlich zu sein. Denn ist die Frage wirklich wichtig? Da draußen leben tausende Menschen in Kriegsgebieten und wir diskutieren über eine Schriftart. Diskussionen über Gestaltung können zweifellos abgehoben wirken, aber einerseits muss der Alltag nochmal auch funktionieren und da gehören Visitenkarten und der ganze andere Schnickschnack dazu. Und zum anderen gibt es aber zum Glück auch gesamtgesellschaftlich relevante Fragen an Gestaltung, etwa die Wohnungsfrage, habe ich eben erläutert, und beispielsweise auch die Frage nach dem ökologischen Verantwortungsbewusstsein. Und da kommen wir wieder zur Kritik am Funktionalismus, denn ich hatte es eben schon formuliert, der Funktionalismus geht eben nicht im kapitalistischen System auf, sondern versucht, die Anzahl der Gegenstände zu reduzieren und eine optimale Anpassung an die Bedürfnisse zu erreichen. Wahrhaft funktionale Gestaltung würde also auch ein Ökosiegel verdienen, denn sie schafft wenige langlebige Produkte. Nun ist es so, dass im Design wirklich viel über ökologisches Bewusstsein und so weiter geredet wird. Und es ist toll, dass Ökoprodukten jetzt nicht mehr dieser Reformhaus-Muff anhaftet. Aber man muss natürlich fragen, reicht es aus, dass die 10.000 Flyer jetzt auf Recyclingpapier gedruckt werden, statt auf Hochglanzpapier? Und ist der Umwelt wirklich geholfen, wenn der Öko-Tee in einer viel zu großen, dafür leuchtend bunten und teillackierten Verpackung daherkommt? Sie alle kennen den Begriff Greenwashing und viele Gestalter müssen ihn sich zurecht anheften lassen. Mit diesem Vorwurf ist aber gleichzeitig die Frage aufgeworfen, wie einflussreich sind Gestalter eigentlich? Wie groß ist der Handlungsspielraum und wie laut ist die Stimme von Gestaltern? Und da muss man leider sagen, dass es keinem der heute Abend vorgestellten Gestalter und keiner der Reformbewegung gelungen ist, das Wachstumsprinzip des Kapitalismus zu überwinden. Gleichwohl gibt es Grund zur Hoffnung, sowohl für die Welt im Ganzen als auch für die Gestalter darauf, sie zu verändern. Denn all die Sharing-Konzepte und so weiter müssen ja vermarktet werden und dafür braucht man Gestaltung. Allerdings müssen diese Konzepte natürlich auch funktionieren und zwar nicht nur auf ästhetischer Ebene. Wenn man also Gestaltung machen möchte, die nicht nur einen gesellschaftskritischen, sondern auch einen gesellschaftsverändernden Impetus bzw. eine Wirkung hat, dann müssen Gestalter streng genommen auch Strukturen gestalten und Konzepte entwickeln. Oder aber sich in die Weiterentwicklung von Konzepten einbringen, denn oftmals kommen die Ideen ja gar nicht von den Gestaltern, sondern eher aus der Wirtschaft, von den Ingenieuren und so weiter. Die Gestalter müssen also nicht unbedingt die Kreativen sein, sondern eher diejenigen, die helfen, Ideen so aufzubereiten und zu kommunizieren, dass sie attraktiv und praktikabel werden. Es ist also die Frage, ob man, statt immer nur den Gestaltungsbegriff auszuweiten, nicht auch das Selbstverständnis der Gestalter ein bisschen ausweiten sollte. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Mehr, für Ihren Vortrag und den Ritt durch die Gestaltung und die Kritik an der Gestaltung. Womöglich entwickeln Sie die eine oder andere Frage noch. Ich bin gespannt, ich sehe noch keine Wortmeldung. Der Greenwashing-Teil, den Sie erzählt haben, der natürlich auf aktuelle Entwicklung abhebt, fiel etwas kurz aus. Können Sie ein paar Beispiele nennen? Wo haben wir das denn? Dieses Grünwaschen, ökologisch machen. Ganz konkret, Sie haben mir schöne Beispiele gezeigt aus den ganzen anderen Bereichen. Was wäre da vielleicht typisch?
Im Grunde sind das so Dinge wie diese Teeverpackungen, die ich da gezeigt habe. Also wenn man sich das anschaut, die Ökosupermärkte, da wird ja eine unglaublich breite Produktpalette geschaffen, wo man sagen muss, dass es den meisten Käufern auch nicht unbedingt um das ökologische Verantwortungsbewusstsein geht, sondern darum, sich einer bestimmten sozialen Gruppe zugehörig fühlen zu dürfen und eben viel Geld für diese Gestaltung auch auszugeben. Und ja, es gibt eben keine Reduktion von Verpackungen, es gibt keine Reduktion von Produkten, es gibt keine Bewusstseinsschärfung dafür, dass man eigentlich weniger verbrauchen sollte. Also die meisten fahren halt mit ihrem, es ist jetzt sehr klischeehaft, aber mit ihrem dicken Auto zum Ökosupermarkt. Und ich wohne im Prenzlauer Berg, das ist ein ganz schlimmes Pflaster, was das betrifft. Aber da muss man einfach dann eben, wie ich auch schon gesagt habe, fragen, können Gestalter das denn überhaupt verändern? Also welche Verantwortung, welchen Spielraum haben da Gestalter? Wenn ein Auftrag kommt, machst du mir eine Öko-Tee-Verpackung, du kriegst viel Geld dafür, sagt man dann nein oder sagt man, die Verpackung muss aber kleiner sein, die ist viel zu groß? Also diese Greenwashing-Kritik richtet sich natürlich nicht nur an die Gestalter, sondern eben auch an dieses System, in dem die Gestaltung stattfindet.
Das übrigens in der Hinsicht immer mehr Anforderungen stellt, ne? Zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, in der Unternehmenskommunikation, da gibt es dann auch Spielregeln, wie ein Corporate Responsibility Bericht auszusehen hat, ja? Und da wirken natürlich Gestalter auch daran, zu erzählen, dass vieles ganz toll ist, was vielleicht bei genauerer Betrachtung oder kritischerer Betrachtung nicht immer ganz so toll ist, wie es daherkommt. Aber es kommt toll daher.
Ja.
Ja, das macht natürlich den jungen Menschen, die hier sitzen und Design studieren, womöglich nicht unbedingt Freude. Wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Was ist da zu tun?
Ich habe es angedeutet. Also ich glaube, das ist sehr schwierig, sich da zu positionieren. Aber es gibt als Gestalter natürlich Nischen, in denen man gesellschaftlich verantwortungsvoll gestalten kann. Das sind leider nicht immer die Nischen, mit denen man auch viel Geld verdienen kann, aber vielleicht Produkte, Bereiche, in denen man sich trotzdem gerne engagiert. Denn das sind eben auch diejenigen, die Gestaltung, finde ich, gute Gestaltung verdienen, wo es eine Öffentlichkeit geben sollte und wo gute Gestaltung dann eben hilfreich ist, um sowas in verschiedenen Zielgruppen bekannt zu machen. Und die Kompetenz von Gestaltern ist ja nun mal auch zielgruppenspezifisch zu gestalten und vielleicht nicht nur die hippen Designer, die man selber kennt, anzusprechen, sondern eben auch in der Lage zu sein, diejenigen Gruppen anzusprechen, die man eben auch noch für dieses Konzept gewinnen möchte. Und das ist eine Überbrückungsleistung, die Gestaltung am besten leisten kann, zusammen mit Texten natürlich, aber die Bereitschaft, eine Innovation aufzunehmen, Menschen sagen ja nicht einfach, okay, ich mache jetzt einfach alles anders, sondern es ist eine Stufe, die überwunden werden muss und da spielt Gestaltung eine sehr wichtige Rolle.
Und denn, dann ab in die Werbung für Ethikfonds, vielleicht hilft es. Ja, ich sehe immer noch keine Hand. Ich glaube, Sie haben gut aufgetankt. Wir sind auch schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Mir ist vorher noch ein Spruch eingefallen zur Werbung für Margarine. Vielleicht heitert er Sie auf. Kriegen die Kühe schlechtes Futter, wird es Margarine anstatt Butter. So stand es mal in der Pardon. Womöglich versuchen Sie es also mit Butter. Und vielleicht versuchen Sie es, wenn Sie sich von den bisherigen Besuchen der Vortragsreihe gut erholt haben über den Jahreswechsel, dann im Januar wieder. Da wird nochmal an etwas ältere Modelle der Gesellschaftskritik erinnert. Im ersten Vortrag werden Sie etwas hören über Rudi Dutschke. Und manche von Ihnen werden ihn vielleicht noch kennen, manche nicht mehr. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Frau Mehr, Ihnen fürs Kommen. Und ich freue mich, wenn ich Sie wiedersehe im nächsten Jahr. Dankeschön.